für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Also mir geht's unglaublich gut, weil es war perfekt. Also ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können, als so nochmal mitspielen zu dürfen, seriös hier auf dem Platz. Ich habe gerade schon auf dem Weg her gesagt, das einzige Problem ist, es hat echt gekribbelt. Also es hat wirklich, es hat so viel Spaß gemacht, hier Fußball spielen zu dürfen in dem Stadion vor den Fans. Das ist, ja, also es war perfekt so. Ich hätte natürlich nicht mit dem Gegentor enden müssen, aber der ganze Rest war wunderbar.
Der 10. August 2025, den schreibt sich Mats Hummels, glaube ich, ganz dick, ganz rot in den Kalender ein. Sein Abschiedsspiel gegen Juventus Turin. Und ich habe den Mann hier, der ihn interviewt hat nach dem Spiel, hat mir wieder mal Verstärkung geholt, weil der liebe Jesko noch im Urlaub ist. Marlon Irlbacher, unser auch BVB-Reporter, ist ja auch bei uns im Team, mit Jesko und mit mir, Marlon. Grüß dich, freut mich erstmal sehr, dass du die Zeit findest zwischen all deinen Drehs, die du heute hast. Du bist in Essen, richtig?
Genau, gleich bei Rot-Weiß Essen. Pokalvordreh, ne? Vor dem großen Spiel gegen den BVB. Alle sind schon ganz nervös und ich werde gleich mal ein bisschen die Stimmung da bei RWE abklappern. Mal gucken, wie es aussieht.
Ja, sehr gut. Kommen wir gleich gerne nochmal drauf zu sprechen, weil du in der Familie ja eine ganz besondere und verrückte Beziehung hast, was RWE und den BVB angeht. Reden wir aber gleich drüber, lösen später auf. Marlon, wie emotional war es, der 10. August, für Mats persönlich, generell auch im Stadion, Sonnenschein, bestes Fußballwetter, großer Gegner und, glaube ich, ein gebührender Abschied, den er sich nach all den Jahren verdient hat, oder?
Ja, Wahnsinn. Also erstmal, klar, absolut verdienter Abschied und nach dem, was man ja auch so gehört hatte, wie es auseinanderging vor knapp, ich glaube anderthalb Jahre ist es jetzt her, ne? War das, glaube ich, nochmal ganz wichtig für ihn, dass er diesen Abschied auch nochmal findet. Das hast du ihm auch angesehen, das hast du gemerkt, also ich habe schon ein paar Tage vorher mit ihm sprechen können, da war er schon total nervös und hat gesagt, boah, das ist irgendwie ganz anders gerade als so eine Vorbereitung auf so ein normales Bundesliga- oder Champions-League-Spiel sogar, wo du ja auch denken würdest, boah, da ist so ein Profi vielleicht richtig nervös. Aber er hat gesagt, wenn du weißt, du läufst da wirklich zum letzten Mal in diesem Trikot auf, ne? Also klar, vielleicht nochmal bei irgendeinem Abschiedsspiel oder so, aber so offiziell, dass du nochmal wirklich mit dem aktuellen Kader spielst, das war für ihn, glaube ich, schon ganz besonders. Und das hast du auch gemerkt, er hatte andauernd Gänsehaut, Tränen in den Augen, richtig, richtig geweint hat er nicht, da ist er aber auch, glaube ich, nicht der Typ für, aber ich glaube, er war ganz nah dran tatsächlich, ausnahmsweise, und das hast du ihm angemerkt, also es war ganz besonders, ne? Seine Family war ja auch da, sein Bruder Jonas, sein Papa, seine Mama, seine Freundin war dabei, 50, 60 Freunde, er hat mir gesagt, ja, es wird heute nur im kleinen Rahmen gefeiert und dann haut er 50, 60 Freunde raus, da habe ich auch gedacht, oh, wenn das dein kleiner Rahmen ist, nicht schlecht, also für Mats ein ganz, 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 ganz toller, ganz besonderer Tag und absolut verdient.
Marlon, glaubst du, die BVB-Fans verzeihen ihm diesen Abstecher nach München? Ich hatte, wir hören später ja nochmal rein, die Möglichkeit, Aki Watzke vorige Woche im großen Interview zu haben in Österreich. Da hat er unterstrichen, egal was war, Mats wird immer ein Ur-Borusse bleiben. Hat sich zurückerinnert an 2006, 2007, als er geheim am Flughafen in Hannover damals Karl Rummenigge und Uli Hoeneß getroffen hat, um Mats Hummels tatsächlich zu verpflichten. Aki Watzke, aber dann kam ja dieser Abstecher nach München. Ist das so der einzige Makel auf seiner schwarz-gelben BVB-Weste?
Ja, wobei ich sagen muss, ich habe noch nie einen Spieler erlebt, der weggegangen ist, vor allen Dingen zu so einem Konkurrenten, der dann wiedergekommen ist und der von Anhieb auf dann aber wieder so akzeptiert wurde, ne? Also das haben ganz wenige Spieler nur geschafft bei Borussia Dortmund. Ich glaube, es hätte einige Spieler gegeben, denen sie das nicht verzeihen hätten dort, vor allen Dingen auf der Südtribüne. Aber bei Mats hattest du irgendwie immer den Eindruck, das ist völlig okay, weil ich glaube, die Beweggründe waren ja auch relativ klar. Es ging ja damals auch viel um Familie, bei dieser Rückkehr auch nach München und da war irgendwie nie so ein großes Thema, dass es jetzt für die BVB-Fans total schlimm ist, dass der wiederkommt. Ganz im Gegenteil, der wurde sofort, habe ich immer das Gefühl gehabt, mit offenen Armen empfangen. Ich kann mich selber noch an das Spiel erinnern, nachdem dann klar war, dass er zu München gehen wird, da ist er ja als Kapitän von Borussia Dortmund dann im Heimspiel aufgelaufen. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es war, aber ich weiß noch, dass er bei jedem Ballkontakt bitterlich ausgepfiffen wurde. Und da dachte ich eigentlich, boah, der kann ja nie wieder zurück, ne? Aber dann hat er halt allen das Gegenteil bewiesen, ist mit Borussia Dortmund nochmal ins Champions-League-Finale gegangen. Hat echt noch, finde ich, viele gute Schlachten geschlagen. Insofern ist das schon was ganz Besonderes, was, glaube ich, bei anderen Spielern so vielleicht nicht passiert wäre.
Ja, der Unterschied Marlon bei Mats ist, glaube ich, er ist einer, der zerreißt sich für den Erfolg, für die Mannschaft und hat wirklich, also man kann ja von Mats halten, was man will. Es gibt Spieler, die hatten große Probleme mit ihm. Es gibt Spieler, die sind gute Freunde mit ihm geworden, wie Marcel Schmelzer zum Beispiel. Du kennst ihn auch gut. Ein sehr streitbarer Charakter, die Edin Terzic-Geschichte. Wir hatten damals ja auch, erinnere ich mich sogar noch, es war im Trainingslager in Herzogenaurach bei der deutschen Nationalmannschaft, damals im Transfer-Update dann die große Story gemacht, dass Mats Hummels die Bedingung stellt, Terzic oder ich, also wenn Terzic bleibt, bin ich weg. Am Ende waren beide weg und Hummels auch weg, da war das Tischtuch zerschnitten. Also er war schon nie ein einfacher Charakter, aber in der Kabine einer, der seinen Mund auch aufmachen durfte aufgrund seiner Vita, Weltmeister 2014, einer, der wie kein zweiter für den Erfolg steht und da war es auch einfach so, dass jeder Spieler, wenn Mats Hummels was gesagt hat, auch stramm gestanden hat und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, dem die Fans ihn dann oder Kredit gezollt haben, ne? Und wenn man dann guckt, unter der Süd wird er auch künftig einen festen Platz haben. Unser geschätzter Kollege, Fotograf der Bajo Kara, hat das Foto geschossen aus einem seiner besten Spiele von Mats Hummels. Gegen Paris ist es entstanden, jetzt für immer verewigt. Unter der Süd, well deserved, würde ich sagen, Marlon. Ich würde gerne mal ins Spiel kurz reingehen. Test gegen Juve. War die absolute Generalprobe für den BVB, der ja dann am Montag an der Hafenstraße in die neue Saison startet. Ich will jetzt hier nicht den schlechte Laune-Onkel spielen. Ich finde aber, Hummels Abschied, 19 Minuten gespielt. Ich habe da so kurz überlegt, hätte es nicht eine andere Möglichkeit, ein anderes Spiel in einen anderen Rahmen gegeben, um ihn dann vielleicht auch A, länger spielen zu lassen und auf der anderen Seite diese enorm wichtige Vorbereitung, Generalprobe gegen Juve, gegen einen hochkarätigen Gegner, ja, vielleicht da dann wirklich den Fokus komplett zu wahren. Das war so ein bisschen mein Gedanke, den ich hatte. Schöner Tag, keine Frage, große Bühne, Abschied. Aber irgendwie musste man ja auch diese Ernsthaftigkeit des echt wichtigen Spiels gegen Juventus Turin auch nicht außer Acht lassen, ne?
Ja, bin ich bei dir. Also ich habe ja auch kurz mit ihm gesprochen. Ich glaube, er hat das auch bei den Kollegen der Bild gesagt, dass durchaus die Überlegung da ist, ihm nochmal ein richtiges Abschiedsspiel zu geben. Aber er sagte, glaube ich, selbst, er wäre vielleicht nicht so der Typ dafür, ne, der so im Mittelpunkt stehen möchte. Das muss er sich nochmal überlegen. Ich glaube, weil er sich da vielleicht eher, ist gerade mein Gefühl, dagegen entscheidet. Weil
untypisch für Mats eigentlich.
Ja, weiß ich auch nicht. Aber das will er nicht. Ja, genau. Und deswegen, glaube ich, war das so die letzte Möglichkeit wirklich. Und dann haben sie vielleicht gedacht, naja, komm, für 15 Minuten. Mats guckt ja auch schon immer rüber nach 15 Minuten zu Niko Kovac und hat auf die Auswechslung gewartet, weil er auch zu uns gesagt hat, er war völlig fertig. Also da merkt man schon, wenn man mal so, wir kennen es ja auch, ne, ein paar Wochen nichts macht, dann ist das schon ein anderes Tempo tatsächlich. Naja, aber wie dem auch sei, ich fand es auch ja nicht so gut, erstmal das Spiel, ne? Also du hast auch irgendwie gemerkt, dass, glaube ich, die Beine auch ziemlich schwer waren. Ich habe mit Gregor Kobel vorm Interview auch nochmal kurz so ein bisschen geschnackt, ohne Kamera, und da hat er mir auch verraten, boah, wir hatten so eine heftige Vorbereitung, so eine hatten wir noch nie. Also das fand ich sehr erstaunlich, ne? Dass du dann doch mal hörst, ah, okay, also da hat Niko Kovac, du hast es ja, glaube ich, selber miterlebt, vor Ort mal richtig die Zügel angezogen. Und das hast du vielen angemerkt, ne, auf dem Platz. Also
Der Dienstag war krass, Marlon. Also da, wir konnten ja wirklich leider wenig Trainingseinheiten sehen, mussten dann auch mit dem einen oder anderen Spieler oder auch im Umfeld mal off-record reden. Und also off-record heißt dann immer geheim, nichts zum Zitieren, ne, ohne Kamera oder ohne. So, und da hat der ein oder andere gesagt, wir waren so hundemüde, dass wir schon um 20, 21 Uhr auf unseren Zimmern lagen. Da hat Kovac so sehr das Tempo angezogen, dass, wie ich es mitbekommen habe, dem einen oder anderen Spieler auch schlecht geworden ist an dem Dienstag. Also der hat denen richtig Beine gemacht.
Heute die Fans.
Dafür hatten sie dann auch anderthalb Tage tatsächlich frei. So, Juve, Test. Die zweite Halbzeit, fand ich, war alles andere als gut. Und dann kommt noch zu allem Überfluss, der BVB hat eine Abwehrnot, einen Engpass, Can verletzt, Schlotterbeck verletzt. Und jetzt kommt auch noch Niki Süle mittlerweile offiziell mit nach unseren Infos einem Muskelbündelriss in der Wade, wird dem BVB 2 Monate fehlen. Das hat der Club bekannt gegeben. Und was mich dann gewundert hat, Marlon, intern hast du eigentlich nur noch Waldemar Anton als richtigen Top- und Star-Innenverteidiger, Filippo Manet als Challenger. Aber was hat der Kovac gemacht? Den Riasson auf einmal statt Filippo Manet gebracht. Warst du auch ein bisschen überrascht?
Ja, völlig. Also ich glaube, vielleicht war das auch so ein Zeichen, ne, Richtung Filippo Manet. Ganz so weit bist du dann doch noch nicht, ne? Dass dann Riasson als erfahrener Spieler, keine Frage, aber auf einer anderen Position, dann da plötzlich aufläuft, finde ich ein bisschen schade, ne? Also zeigt tatsächlich nicht so das Vertrauen in diesen Spieler, bei der Generalprobe dann auch noch, ne? Ich hätte das verstanden, wenn das vor ein paar Wochen vielleicht in einem der ersten Tests mal passiert wäre, weil er einfach mal gucken will, wie Riasson vielleicht so als IV spielt, aber dann Manet nicht zu bringen, war schon irgendwie schade. Ich glaube oder meine, dass ich Manet auch angesehen habe, dass er das nicht so gut fand. Also da hast du schon ein bisschen die die Körpersprache, seinen Gesichtsausdruck tatsächlich auch dann lesen können. Und deswegen, mich hat es total überrascht. Ich finde es schade. Ich glaube immer noch, dass es ein Riesentalent ist, der einfach nur viele Verletzungen hatte. Aber wenn der Junge mal richtig fit bliebe, dann könnte der echt einer werden. Aber nichtsdestotrotz, du sprichst es ja gerade schon an, das ist ein großer Engpass da in der Innenverteidigung. Und ich glaube auch, da haben sie jetzt echt noch Hausaufgaben. Ne? Habt ihr ja gestern im TU auch drüber gesprochen, soweit ich weiß.
Genau, da haben sie auf jeden Fall Hausaufgaben zu machen. Sind intern noch Stand heute, was haben wir eigentlich, Dienstag, genau, Vormittag nehmen wir auf. Ich bin übrigens auf dem Hotelzimmer in München. Ihr seht es jetzt nicht in der Kamera, aber du, Marlon, ich habe mir hier mein Frühstück tatsächlich hochgeholt. Ja, Spiegelei, bisschen Käse, weil ich sonst nicht zum Essen komme. Aber mein Problem soll nicht euer Problem sein. Und wir haben gestern im Transfer-Update genau darüber gesprochen, über den Engpass beim BVB, über interne Überlegungen. Sie sind sich noch nicht zu 100% sicher, ob oder wie sie was machen, wobei, wie wir das mitbekommen, die Tendenz jetzt doch mehr dahin geht, zu sagen, wir müssen was tun, weil 2 Monate Süle, erst Richtung September, Oktober kommt Schlotterbeck zurück, bei Emre Can zieht sich noch ein bisschen. Sie glauben zwar intern schon, Mané kriegt seine Chance, sie sind auch der Meinung, Union, Pauli, Essen, Hafenstraße, das musst du auch mit der Mannschaft hinbekommen, mit beispielsweise Rias von Benzebaini oder Waldemar Anton. Ich finde aber trotzdem, sie müssen auf der Position etwas tun, mit entweder kreativ sein, mit einem Routinier, der beispielsweise ablösefrei ist oder vertragslos. Victor Lindelöf ist zum Beispiel auf dem Markt. Wir haben 2, 3 Namen mit Renato Vega in Form von einer Laie. Juan Jiménez, den sie dann als Perspektivspieler holen, weil das, finde ich, kann ja jetzt auch eine entscheidende Situation sein, jemanden zu holen, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, auch wenn das Budget eigentlich für die Offensive ist, aber da müssen dann eigentlich Watzke, Tress, der Finanzboss und Co. eigentlich Geld freigeben, finde ich, und sagen, Leute, 2026 laufen einige Verträge aus, unter anderem der von Emre Can, es wird Geld frei durch Julian Brandt, der ausläuft und. Also da dann vielleicht zu sagen, auch Niki Süle, ne, da dann vielleicht zu sagen, wir machen schon mal perspektivisch einen Vorgriff mit jemandem, der dann schon mal rangeführt wird als eine Art Challenger und dann im nächsten Sommer voll da sein kann. Das fände ich einen smarten Move. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, Marlon, du nix, du siehst es, glaube ich, auch so, ne?
1:1. Also ich glaube, jetzt auch jemanden zu holen, Jiménez als Beispiel, den du vielleicht so ein bisschen ranführst, der jetzt dann mal ins kalte Wasser auch geworfen wird, aber dann sich nach und nach aufbaut, über die nächsten Jahre vielleicht ein wichtiger Spieler werden kann, wenn du dann auch mal Abgänge hast, du hast es ja gerade angesprochen, ne? Das, finde ich, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Und ihr habt ja auch gesagt, oder wir wissen ja auch, eigentlich haben sie mehr in der Offensive geschaut, aber jetzt gibt's vielleicht ein kleines Umdenken, dann doch erstmal auch was in der Defensive zu machen, fände ich völlig richtig. Also insofern, der Kader ist nach wie vor, finde ich, zu dünn. Du siehst es jetzt, wenn du dann mal 1, 2, 3 Ausfälle hast, dann bekommst du sofort so ein bisschen Probleme und dann, klar, kannst du Spieler reinwerfen, aber diese Spieler bringen dir vielleicht nicht direkt die Qualität, die du eigentlich brauchst, ne, um die Ziele wirklich zu erreichen.
Genau. Muss aber auch fairerweise, weil jetzt alle wieder schimpfen und meckern, sagen, in Sachen Kaderplanung, du kannst natürlich nie sagen, also Can, Schlotterbeck und Süle, deine 3 nominellen IVs fallen alle aus. Du musst dann so planen, dass wenn alle 3 ausfallen, wir dann, aber trotzdem finde ich, unabhängig davon, auch wenn die fit sind, bin ich oder war ich schon immer der Meinung, dass du eigentlich jemanden reinholen musst. Klar, du hast dieses Außensystem, wo auch ein Koto, ein Svensson, auch mal ein Riasson weiter vorne spielen kann. Aber gerade in dieser Dreierreihe, wenn du 3 in der Innenverteidigung im Zentrum halt hast, da ist es auch so schon mit einem Benzebaini, mit einem Schlotterbeck, einem Can und einem Süle und einem Anton. Das ist schon auch so, dass du eigentlich weißt, 1, 2 hast du immer mal eine Gelbsperre, einer, der ausfällt. Und ich bin kein großer Fan davon, das habe ich schon oft betont, zu sagen, ja gut, der Matcher kann ja auch im Zentrum spielen und
diese Polyvalenz
kann,
ne?
Ja auch. Ja, genau.
Schön und gut, finde ich auch, genau wie du. Aber du brauchst doch auch Spieler, die Spezialisten auf ihrer Position sind. Ne? Und immer dieses, den haben wir geholt, weil der kann auch da und da und da aushelfen. Boah, bin ich auch gar kein Freund von, mag ich nicht. Bin ich bei dir.
Sind wir einer Meinung, Marlon? Der ein oder andere hat schon gesagt, der potenzielle Süle-Ersatz hat ja gestern 19 Minuten gespielt in Mats Hummels. Wäre natürlich eine sehr charmante Geschichte, irgendwie die Rückholaktion das Comeback vom Comeback. Können wir am Ende einen Haken dran machen, haben uns auch umgehört, ist kein Thema. aktuell und soll oder wird wohl auch keins mehr werden. Mats hatte übrigens auch vorm Spiel, glaube ich, nochmal Bestellung zu den, es waren ja nicht nur Gerüchte, es waren wirklich intensive Beschäftigungen auch beim BVB, zur Club-WM damals schon zu überlegen. Da hatte man ja übrigens dieses IV-Problemchen schon, dass man da schon überlegt hat, ne, holt man einen Hummels, holt man einen Koulibaly zurück und verpflichtet oder gibt ihm die Möglichkeit, gut, dann ist er am Ende gewechselt. Da hatte Hummels ja schon auch zugegeben, ist jetzt nie so richtig an ihn rangetragen worden oder dieses konkrete Angebot, das zu machen, gab es nicht. Auch wenn Watzke schon überlegt hat oder auch offen gesagt hatte, wir haben mit dem Namen Hummels natürlich gespielt. Ja, ich würde sagen, Watzke ist ein ganz gutes Stichwort. Wir hören mal rein in das Interview, was ich in Österreich mit Hans-Joachim Watzke geführt habe, Interview, das so ein bisschen war der Aufhänger auch der Frauenfußball, den der BVB ja jetzt auch, ich wusste es nicht, die Mädels sind alle übrigens Profis, Marlon, also tatsächlich in der Regionalliga, alles Profiverträge, allesamt auch einen guten Trainer, der aus Essen tatsächlich zum BVB gewechselt ist und da hat Aki Watzke mal vorbeigeschaut, dieses Basecamp der Frauen war rund eine Stunde Autofahrt von denen der Männer entfernt weg, aber nicht nur darüber hat Aki Watzke letzte Woche gesprochen, auch über Transfers und seine mögliche Kandidatur als BVB-Präsident. So, hören wir mal rein in das Interview. Mats ab, Aki Watzke.
Hoher Besuch bei den Fußballfrauen von Borussia Dortmund. Hans-Joachim Watzke und Carsten Kramer sind beide hier. Bedingungen sind, glaube ich, wunderbar hier vor Ort. Wie sehen Sie es?
Ja, jetzt vor allen Dingen, das Wetter spielt jetzt auch noch mit und Bedingungen sind super und das ist ja auch eine tolle Region hier. Ich habe mich sehr gefreut, weil ich war das letzte Mal hier, da habe ich nochmal gespielt und das war mein letztes Spiel hier in Kirchberg, haben wir da gespielt für die Traditionsmannschaft und seitdem war ich nicht mehr hier und es ist natürlich herrlich vom Panorama, von allem wunderbar, also toll und die Mädels sind ja voll bei der Sache, ist gut.
Sagen, das letzte Spiel hier, ist da so ein bisschen Wehmut dabei, dass Aki Watzke hier die Fußballschuhe in Kirchberg an den Nagel gehängt hat?
Nee, aber es war nun mal das letzte Spiel. Ne? Und ich habe ja abend zeigten sie davon auch irgendwie so einen Aufschnitt in irgendeinem Regionalfernsehen und dann habe ich da einen Techniker kommen lassen, das ist irgendwie, da kann irgendwas mit der Geschwindigkeit nicht stimmen, da hat er mir aber versichert, das wäre schon die Originalgeschwindigkeit und da habe ich gesagt, jetzt musst du aufhören.
Tatsächlich, Herr Watzke, ist Ihr Profilbild auf WhatsApp, was es heute noch gibt, hier auf diesem Platz entstanden. Also eine sehr schöne Anekdote. Die Mädels, Sie haben eben eine kurze Ansprache gehalten, bereiten sich ja sehr akribisch auf die neue Saison vor. Der BVB hat auch im Frauenfußball einiges vor. Nehmen Sie uns mal mit. Was ist so das mittelfristige Ziel?
Ja gut, das ist jetzt nicht mehr mein ganz große Aufgabe, jetzt hier Ziele zu verkünden. Das müssen Lars Ricken oder Carsten Kramer machen. Aber dass wir natürlich irgendwann mal gerne in der Bundesliga spielen wollen, ist klar. Dass wir aber auch irgendwo mal vielleicht damit rechnen müssen, dass das irgendwie mal für ein Jahr unterbrochen wird, unser Marsch nach oben. Das ist ja auch klar, wir wollten einfach das so machen und nicht irgendwie oben einsteigen. Und das war auch, glaube ich, die richtige Entscheidung. Aber die Luft wird natürlich jetzt immer dünner, das ist ja auch klar. Wir haben ja jetzt in der kommenden Saison schon bei uns ein paar Zweitvertretungen, ich glaube von Leverkusen und von Köln in der Liga und so. Da ist auch immer ein bisschen davon abhängig, was bringen die dann an dem Tag für eine Mannschaft an den Start. Also ich glaube schon, dass wir eine gute Rolle spielen, aber ob wir dann den Durchmarsch weiterschaffen, da will ich auch nicht so viel Druck verbreiten.
4 Aufstiege in Folge, das ist ja schon ein absoluter Wahnsinn. Der Stellenwert des Frauenfußballs bei Borussia Dortmund, wie würden Sie den beziffern, benennen?
Ja, ist mittlerweile natürlich sehr hoch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist das auch, ich war am Anfang auch immer ein bisschen skeptischer, vor 5 oder 10 Jahren noch, aber ich habe ja jetzt sehr viele Spiele auch schon gesehen und speziell jetzt auch bei der Euro. Ich war ja auch dann noch beim Finale und habe so also gesehen, dass sich da unfassbar was entwickelt hat, so spieltaktischer Natur oder wie da mit dem Ball umgegangen wird und vor allen Dingen diese Leidenschaft, die Frauen dabei entwickeln beim Spiel, das ist toll, das macht mir auch Riesenfreude und ich freue mich jetzt schon drauf, wir spielen ja jetzt glaube ich im Pokal gegen Borussia Mönchengladbach am 19. oder was, werde ich auch da sein. Ich habe da richtig Spaß dran gekriegt, das hat aber ein bisschen gedauert, bin ich auch ehrlich.
Ja, was kann denn vielleicht der Männerfußball auch von Damenfußball lernen?
Enthusiasmus, definitiv, totale Begeisterung, auch mal ein bisschen, ja, die Dinge vielleicht mal ein bisschen gedämpfter anzugehen, um es mal so zu sagen. Es ist natürlich, Männerfußball wird ja mittlerweile, und zwar nicht von Männerfußball selbst, also unter anderem auch von euch, aber auch von allen anderen sehr stark gehypt. Und hier hast du oft das Gefühl, dass das noch richtig urwüchsig ist und so, ne? Und das macht dann schon Spaß. Ansonsten glaube ich nicht, dass der eine unbedingt was vom anderen lernen muss. Ich glaube, dass für beide genug Platz ist. Und aber Fakt ist natürlich, bei Borussia Dortmund hat das einen großen Anklang gefunden. Und wenn ich das Derby mir da vor 10.000 Zuschauern und so noch vorstelle, das war für ein Viertliga-Derby schon cool.
Tatsächlich auch einige Fans hergekommen, haben mir sagen lassen, dass das alles Fahrer sind, die immer da sind. Sie haben sich eben auch die Zeit für die genommen. So grundsätzlich in einer Stunde Autofahrt ist der BVB hier vertreten mit den Frauen, aber auch mit den Profis. Wie kamst du der Entscheidung, hier mal herzugehen, so nach Tirol, ins Brixtal?
Also wir waren ja schon mit den Profis, glaube ich, dreimal hier. Und die Frauen sind, glaube ich, jetzt das vierte Mal hier. Und unsere zweite Mannschaft von den Herren ist ja auch schon hier gewesen, jetzt vor kurzem noch. Und wir haben einfach eine ganz enge Partnerschaft mit in Brixtal und ja, das war dann der eigentliche Grund. Und natürlich für mich jetzt eine schöne Geschichte, dass ich in zwei Tagen jetzt beides sehen kann. Ich fahre ja jetzt anschließend gleich weiter zu den Profis nach Saalfelden, aber wollte mir das nicht nehmen lassen, auch immer hier vorbeizuschauen.
Welche Mannschaft werden Sie gleich dann vorfinden, wenn Sie rüber zu den Profis fahren? Niko Kovac trainiert sehr intensiv, um einmal nochmal bei den Männern zu bleiben. Ich glaube, so dieses Fitness-Thema ist auch was ihm persönlich sehr wichtig ist.
Ja, das ist grundsätzlich natürlich auch so ein bisschen die Handschrift von Nico. Aber ich habe bis jetzt noch nicht viel mitgekriegt, jetzt wo ich nichts mehr zu sagen habe im Sport, informieren die mich ja auch nicht mehr. Und ich habe also die ganze Woche, glaube ich, weder vom Kehl noch vom Ricken was gehört. Und Nico habe ich einmal Kontakt gehabt, aber noch vor dem Trainingslager. Also heute Abend will ich mich mal wieder so ein bisschen auf den neuesten Stand bringen lassen.
Was Transfers angeht, sind Sie da ein bisschen beunruhigt oder ist der Chef da ganz gelassen, weil ja noch ein paar Tage Zeit sind?
Nein, ich bin da schon gelassen, weil ich ja weiß, was unsere sportliche Leitung, ich habe mich ja da komplett rausgezogen, aber ich weiß natürlich, was sie ungefähr sich vorstellen. Aber man kann nicht jeden Wahnsinn mitmachen und man muss auch beharrlich bleiben. Letztes Jahr hatten wir unsere Transfers schon relativ früh eingetütet, haben da eine riesen Euphorie erzeugt. Anschließend haben wir nur auf die Schnauze gekriegt dafür. Und vielleicht ist es jetzt mal ganz gut, wenn wir ohne so eine riesen Euphorie in die Saison starten. Aber ich glaube, dass wir jetzt schon eine sehr gute Mannschaft haben. Und ich glaube, dass wir eher noch so ein bisschen was in der Spitze der Breite tun müssen. Also wenn ich mir jetzt so unsere Mannschaft anschaue und mir vorstelle, was das kosten würde, wenn jetzt einer dazu käme, wo du jetzt sagen würdest, der spielt sowieso von Anfang an als absoluter Leistungsträger, dann ist das schon gar nicht so einfach, weil wir eine gute Mannschaft haben.
Ein großer Name ist auf jeden Fall ja schon vor der Club-WM gekommen, Jupp Bellingham. Auch dank Ihnen, wie man so hört, können Sie uns da mal mitnehmen, wie war da so Ihr Anteil an dem ganzen Transfer und was ist da vielleicht auch für ein Typ?
Also wenn ich irgendwas hasse, dann ist das, wenn, das ist ja auch so immer so neu, irgendwie vor Jahren gab es das noch nicht, dass dann noch innerhalb eines Clubs die Anteile berechnet werden. Da bin ich komplett außen vor. Ne? Es war einfach so, dass es gab ja für Job mehrere Alternativen. Und dann haben Lars und Sebastian mich gebeten, du pass mal auf, wir wissen ja, dass du mit dem der ganzen Familie und mit dem Job eben schon seit vielen Jahren ein sehr enges Verhältnis hast, versuch du auch nochmal vielleicht da so ein Zeichen zu setzen, dann bin ich hin und das hat auch ganz gut funktioniert, weil Job und ich haben wirklich ein sehr, sehr gutes Verhältnis, was eigentlich auch ein bisschen über das hinausgeht, was man so normalerweise zu seinen Spielern hat. Und zumindest hat es nicht geschadet und dass er jetzt ja gar nicht mal so sehr als Neuzugang empfunden wird, hat ja damit zu tun, dass er schon die Club-WM gespielt hat. Wenn der jetzt hier das erste Mal im Trainingslager aufgelaufen wäre, dann wären wahrscheinlich auch viele Diskussionen um Neuzugänge gar nicht entstanden, aber Job ist außergewöhnlicher Spieler, außergewöhnlicher Mensch und ja, ich freue mich drauf, dass er hier ist.
Die letzte Saison war ja durchaus sehr, sehr turbulent, glaube ich, kann man sagen. Eine schwache Hinrunde, dann der Trainerwechsel, dann hat es Niko Kovac doch noch in die Champions League geschafft. Was stimmt Sie optimistisch, dass es dieses Jahr so ein bisschen, ja, dass der Flow weitergeht von der vergangenen Saison, vom Schlussspurt?
Ja gut, es geht ja nicht um optimistisch zu sein. Ich glaube, dass von der Einschätzung her, dass wir die Mannschaft von den Spitzenmannschaften sind, die am wenigsten Fluktuation hat. Das macht ja in der heutigen Transfer-Euphorie, wo es ja die Transfer-Experten gibt und die Transfer-Sendungen, habt ihr auch alle am Schirm, Aber da mag das ja vielleicht ein bisschen altmodisch klingen, aber manchmal ist es auch ganz gut, wenn man eine Mannschaft hat, wo man nicht so eine hohe Fluktuation hat. Und das macht mich eher optimistisch. Ganz davon abgesehen geht es auch nicht nur darum, ob wir jetzt in der Rückrunde eine gute Rückrunde gespielt haben, sondern wir haben auch noch nebenbei bei der Champions League und auch bei der Club-WM das Viertelfinale erreicht, ne? Und sind dann mal auch nicht jetzt gegen Kairo oder Bethlehem ausgeschieden, sondern schon gegen Real Madrid und gegen Barcelona. Also das ist schon, wir haben da europäisch, haben wir wirklich eine ganze Menge auch im letzten Jahr auf die Kette gebracht und deshalb das Gesamtpaket finde ich gut. Wir haben einen Trainer, der super passt zur Mannschaft und alles. Also ich habe ein gutes Gefühl. Ich bin jetzt nicht der große Euphoriker, das ist ja klar.
Wenn Sie aber nach links und rechts schauen, mein Eindruck, die anderen Mannschaften haben sich jetzt nicht zwingend verstärkt. Sie haben mit Bellingham zumindest noch jemanden dazu bekommen. Kann man, ich weiß, Angriff ist immer ein sehr starkes Wort, aber kann man den BVB sogar ein bisschen weiter oben ansiedeln?
Ach, da werde ich einen Teufel tun, dazu was zu sagen. Fakt ist jedenfalls, die Transferperiode ist ja auch noch nicht zu Ende. Nicht für uns, aber auch für andere noch nicht. Und am Ende muss man dann am 1.9. mal Bilanz ziehen, welcher Club hat sich jetzt wie sehr verstärkt. Also ich denke mal, dass bei Leverkusen noch eine ganze Menge passiert. Ich denke mal, dass bei Leipzig vielleicht noch ein bisschen was in die andere Richtung passiert. Und bei Bayern, das kann ich sowieso nicht so genau einschätzen. Also das müssen wir am Anfang September besprechen. Ich kann nur für mich sagen, ich glaube, dass wir eine ordentliche Mannschaft haben. Und aber ich bin auch nicht mehr, wie gesagt, so eng dran. Aber ich glaube schon noch, dass mir haben die beiden Vorbereitungsspiele gut gefallen, weil die Mannschaft da gleich viel Willen gezeigt hat. Aber es sind auch nur Fingerzeige.
Watzkes, stehen eine Frage abschließend von mir. Entscheidende Wochen an für Sie, für den Verein in der strategischen Ausrichtung. Sie wollten sich während des Urlaubs Gedanken machen. Der Wahlausschussleiter Materna hat ja so ein bisschen empfohlen, dass es schön wäre, wenn Sie weitermachen würden. Ist Ihr Entschluss denn mittlerweile gereift? Werden Sie antreten als Präsident?
Das werde ich ganz bestimmt nicht heute sagen, aber nein, ich brauche noch ein paar Tage. Ich habe das aber vernommen, was Winfried Materna gesagt hat und viele andere aus den Gremien auch. Das lasse ich schon in meine Bewertung mit einbeziehen. Aber wenn ich mich dann entscheide, werde ich alle gleichmäßig informieren. Und das wird ganz bestimmt nicht heute und noch nicht morgen sein.
Danke. Darf ich Sie eine Sache zu Mats Hummels noch fragen? Sonntag, großes Abschiedsspiel, was wir ja auch live bei uns übertragen. Mats Hummels, sicherlich einer der größten Borussen, aber auch immer ein streitbarer Charakter. Wie sehr freuen Sie sich, ihn auch wieder zu sehen auf dem Platz? Er soll ja auch die Fußballschuhe schnüren.
Ja, brauchen wir nicht drüber reden, aber Mats und ich haben natürlich immer Kontakt und demzufolge ist es jetzt für mich auch nicht so, als wenn er jetzt aus der Welt gewesen wäre. Wir haben in den letzten 4 Wochen bestimmt 3-mal miteinander gesprochen und das ist immer, Mats ist ein großartiger Typ, dass er ab und zu auch mal über einen auch mal ein bisschen stresst. Das ist auch normal, weil das Mats ist ein großer Spieler, einer der bedeutendsten, die Borussia Dortmund. Und Borussia Dortmund hat eine Menge hervorgebracht hat und ehrlicherweise dann, das gehört dann auch irgendwo dazu. Also wir beiden haben ja schon seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, ich bin der Einzige, der noch da ist, wo wir ihn geholt haben. Das war, glaube ich, 2007/08 in der Winterpause oder was auch immer, ne? Und ich weiß noch, dass ich mich damals mit Michael Zorc zusammen haben uns mit Uli Hoeneß und Kalle Rummenigge in Hannover am Flughafen getroffen. Also so lange ist das schon her, fast 20 Jahre. Und dass wir immer ein besonderes Verhältnis hatten, ist ja, glaube ich, auch bekannt. Von daher ist es toll, dass er jetzt nochmal in seinem Trikot, und Mats ist nochmal ein Borussia, da müssen wir nicht drüber reden, dass er in seinem Trikot nochmal jetzt vor 80.000 am Sonntag aufläuft, das ist schon cool.
Also, das war Aki Watzke, muss sagen, er hat für seine Verhältnisse eine sehr gute Laune gehabt. Ich weiß nicht, ob das an dem guten Wetter lag und daran, dass er vielleicht nicht mehr so ganz den großen Druck verspürt, Aki Watzke. Ja, Marlon, wieso siehst du es? Er hat in dem Interview gesagt, wir sind qualitativ sehr, sehr gut, wir haben einen Plan. Wenn, dann müssen wir was in der Spitze der Breite noch machen. Das wurde natürlich wieder auf Twitter vom einen oder anderen Fan ausgeschlachtet, dieser Satz. Ist es nur die Spitze in der Breite oder findest du, dass der BVB mehr machen müsste?
Also ich finde schon, dass sie ein bisschen mehr machen sollten. Klar spricht erstmal dagegen, dass sie eine sehr gute Restsaison gespielt haben in der letzten Saison. Ne? Am Ende hat ja wirklich vieles funktioniert. Sie haben die Ergebnisse eingefahren. Sie haben, finde ich, größtenteils auch sehr ansehnlichen Fußball dann gespielt. Das ist erstmal das, was so ein bisschen dagegen spricht, zu sagen, wir müssen viel machen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie eben nicht so viel machen wollen, ne? Und so denken, wie sie gerade denken. Aber Die Gefahr ist dabei natürlich auch immer so ein bisschen, du verlierst natürlich auch wieder einen Jamie Gittens. Da sagen jetzt viele, ja, so einen Input hatte der ja gar nicht mehr. Aber was mir so ein bisschen fehlt in dieser Mannschaft, sind gerade diese typischen Tempodribbler, die du eigentlich hast. Jetzt spielt Niko Kovac zwar nicht dieses klassische System mit Flügelspielern, aber nichtsdestotrotz will ich immer in meiner Mannschaft irgendwie Spieler haben, wie ein Jamie Gittens, wie vielleicht ein Jadon Sancho, wie Duran Will, der leider jetzt wieder lange verletzt ist und so, die dieses 1-gegen-1 auch immer suchen. Davon fehlen mir gerade in der Mannschaft, ehrlich gesagt, viel zu viele. Also da sind viel zu wenige von da. Und da sehe ich für mich selber so den größten Bedarf, diese Unterschiedsspieler zu haben. Ich finde, du hast gerade irgendwie ein ganz gutes Konstrukt. Da sind Spieler, die in der letzten Saison auch geliefert haben, aber eben auch viele Spieler, die in der letzten Saison größtenteils gar nicht geliefert haben. Und wenn man mal ganz ehrlich ins Detail geht, dann war der Großteil der letzten Saison aus BVB-Sicht ja eigentlich eine Katastrophe, wenn man ehrlich ist. Nur man hat es halt am Ende noch gerade so gerettet, repariert bekommen. Das wird nicht immer funktionieren. Darauf darfst du dich nicht verlassen. Und deswegen bin ich echt gespannt, ob Niko Kovac es schafft, die Mannschaft jetzt genauso auch sofort in diese Form, in diese neue Saison zu bringen. Aber ich sage schon, Jude Bellingham allein wird jetzt, und du hast auch gesehen, er braucht noch ein bisschen Zeit. Auch gegen Juve war es nicht alles so golden, ne? Also das ist auch völlig normal. Und ich finde, man darf dem Jungen jetzt auch nicht sofort zumuten, dass er da alles runterspielt, wie sein Bruder das gemacht hat. Er ist halt nun mal auch ein anderer Spieler. Und auch noch ein paar Jahre jünger. Insofern, ich sage, ja, so zwei Jungs, zwei Säulen, vielleicht einen hinten, einen vorne, wo du wirklich sagst, die bringen auch ein bisschen Erfahrung mit. Da hast du auch das Gefühl, die wissen, was es heißt, Champions League zu spielen und für einen großen Verein zu spielen. Die brauchst du schon.
Definitiv. Und vor allen Dingen, finde ich, im letzten Jahr war die Verantwortung zu sehr auch auf Serhou Guirassy, auf dessen Schultern. Auch da hatte ich die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen im Interview. Ich habe Marlon mein bestes Schulfranzösisch ausgepackt, weil ihm war es lieber, tatsächlich auf Französisch das Interview zu führen. Und da hatte ich ihm auch die Frage gestellt, der BVB beschäftigt sich ja unter anderem mit Fabio Silva, inwiefern er das auch sieht, dass zu viel auf ihn gelastet hat. Da hat er schon gemeint, ey, ich kann mit dem Druck, mit der Verantwortung umgehen. Trotzdem hat er auch gesagt, neue Spieler dazu zu holen, auch wenn das natürlich wieder Integration bedarf, ist sicherlich nie verkehrt. Deshalb bin ich wirklich gespannt, in welche Richtung der BVB da gehen wird, wie er vielleicht auch die Verantwortung aufteilen kann und was vor allen Dingen auch mit Fabio Silva passiert. Denn das, neue Meldung auch aus Leipzig von unserem Kollegen Philipp Hinze. Die Leipziger sind sich mittlerweile jetzt auch mündlich einig mit Fabio Silva, haben ja auch Romolo noch in der Hinterhand. Also das könnte da auf einen Zwei- oder Dreikampf dann mit dem BVB Leipzig und eventuell einem anderen Verein hinauslaufen. Also das wird sicherlich noch interessant, in welche Richtung das da gehen wird. Ich bin voll deiner Meinung, Marlon, dass der BVB ein, zwei Unterschiedsspieler eigentlich noch braucht. Natürlich kenne ich aber auch die Zwänge vom BVB. Alle lachen jetzt über diese Küche und so weiter und so fort, ne? Aber der BVB muss natürlich oder mischt auf diesem Markt der ganz Großen halt eben mit, ne? Wo 30, 35, 40 Millionen vielleicht nicht mehr das Geld ist, was es früher auch mal war. Das macht es natürlich schwierig. Trotzdem erwarte ich dann auch einfach, dass man da vielleicht nochmal ein, zwei aus dem Hut zaubert, die vielleicht auch eine kreative Lösung sind, ne? Oder die irgendwo im Bereich 15, 20 Millionen vielleicht stecken und den BVB trotzdem nach vorne bringen können. Also da brauchst du ein bisschen Fantasie. Ich bin echt gespannt, was sie die nächsten Tage noch tun werden. Sebastian Kehl, Lars Ricken, und wie sie dann vor allen Dingen auch dieses Abwehrnotproblem lösen werden. So, Marlon, du musst gleich los. Deswegen auch heute wieder eine Expressfolge im TU, bis dann Jesko wieder zurück ist und wir ein bisschen länger quatschen. So, du musst gleich an die Hafenstraße. Und Marlon, bei dir, jetzt lösen wir auf, ganz besonderes familiäres Verhältnis, ne? Hol uns doch mal ab.
Ja, bei uns in der Familie ist es tatsächlich so, wir kommen alle aus Essen und dementsprechend sind wir natürlich auch große RWE-Sympathisanten, immer schon zur Hafenstraße gegangen. Ich war zum ersten Mal im Stadion mit, ich glaube, 2,5 Jahren bei meinem Onkel auf dem Schoß gegen den ersten FC Kaiserslautern, wo damals noch Otto Rehhagel Trainer war, kann ich mich erinnern.
Sensationell.
War ziemlich geil und tatsächlich aber dann danach mit dem Onkel auch recht schnell zu Borussia Dortmund gekommen, weil der gesagt hat, naja, Rot-Weiß Essen schön und gut, aber du brauchst ja irgendwie auch einen Verein in der Bundesliga, ne? Ist ja sonst langweilig. Und das war für ihn damals schon immer Borussia Dortmund. Und er hat erst tatsächlich geschafft, die ganze Familie mit Fußball zu infizieren. Ich dann mit 10 Jahren auch meine Mutter, weil ich durfte nicht allein ins Stadion gehen, ne? Ich brauchte einen Erwachsenen dabei, dann ist mitgekommen und selber Fan geworden. Und irgendwie hat sich das in der Familie dann so ergeben, dass alle für RWE sind. Vor allen Dingen auch meine Großeltern, die eine Kneipe bei Rot-Weiß Essen direkt wirklich 100 Meter neben dem Stadion an der Hafenstraße hatten. Also, wo Helmut Rahn ein- und ausgegangen ist, wo August Gottschalk ein- und ausgegangen ist, also alle Essener Größen. So sind meine Großeltern tatsächlich aufgewachsen mit diesen Fußballspielern an der Hafenstraße und deswegen Rot-Weiß Essen und Borussia Dortmund bei uns allgegenwärtig. Die Familie hat bei beiden Vereinen Dauerkarten, hat von beiden Vereinen Trikots, rennt immer, wenn möglich, zu beiden Vereinen am Wochenende hin. Und jetzt ist halt die große Entscheidung, ja, für wen sind wir denn eigentlich? Und da trennen sich dann tatsächlich die Wege. Der Onkel ist für Rot-Weiß Essen, weil er schon damals zu Jugendzeiten dorthin gegangen ist. Ich kann es verraten, ich bin für Borussia Dortmund. Dann doch eher etwas. Mein Opa ist für Rot-Weiß Essen, meine Oma ist für Borussia Dortmund. Also man sieht, es teilt sich total. Ich glaube, ich gehe da ins Stadion am Montag. Ich bin privat da tatsächlich, muss nicht arbeiten. Und für mich ist es Win-Win. Ich werde es mal anschauen. Und der, der es macht, dem gönne ich es. Das ist ganz einfach.
Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Das wird wirklich sensationell von der Stimmung her. Wird, glaube ich, ein richtig geiles Spiel. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie der BVB da reinstarten wird. Schöne Geschichte, Marlon. Otto Rehhagel will ich einmal kurz aufnehmen. Das ist, glaube ich, das erste Autogramm, was ich als kleiner Junge bekommen habe. Bei meinem ersten Fußballspiel, eines meiner ersten Fußballspiele. Das war irgendwann Ende oder Mitte der 90er, Bayern gegen Kaiserslautern. Und da waren wir in einem Hotel mit meinen Eltern. Wochenendtrip in München. Und der große Otto Rehhagel war im gleichen. Und mein Vater hat gesagt, renn hin, hol dir ein Autogramm. Ja, und da bin ich ganz aufgeregt hingelaufen. Und das hängt heute noch auf meinen ich sammle ja immer noch Eintrittskarten von früher und habe die in so einem Fotorahmen allesamt oder die wichtigsten. Und da ist immer noch das Rehhagel-Autogramm. Otto Rehhagles. Also, das glaube ich ein schöner Abschluss, Marlon. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast.
Sehr gerne. Ganz, ganz schnell noch zu Otto. Otto geht immer ins gleiche Café tatsächlich wie ich in Essen-Rüttenscheid und erzählt jede Woche die Geschichte vom EM-Sieg mit Griechenland über Portugal und wie er Cristiano Ronaldo ausgeschaltet hat. Also du, Patrick, bist herzlich eingeladen, mal vorbeizukommen. Vielleicht gibt's noch mal ein kleines Revival mit dir und Otto.
Womit erzählt er die? Mit Recht. Eins der sensationellsten EM-Finals und Siege, die es wahrscheinlich je gegeben hat. War, glaube ich, der sensationellste Sieg. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Marlon. Ich rufe dich gleich an wegen einer anderen Geschichte und viel Spaß an der Hafenstraße und euch allen eine gute Woche. Ab nächster Woche ist dann wieder der Jesko zurück und dann gehen wir wie immer Vollgas hier bei uns im Podcast Auf für Süd. Also macht's gut und kommt gut durch die Woche. Ciao, ciao.
Ciao.
Auf für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport.